Vater, mach aus mir durch deinen Heiligen Geist einen Mann mit einem reinen Herzen und einem guten Gewissen. Hilf mir durch deinen Geist, demütig und bescheiden zu sein. Und mach aus mir durch deinen Heiligen Geist einen Mann des Fastens und Betens. Und sende mich so in diese Welt. Dieses Gebet, das ich gerade gesprochen habe, habe ich mir irgendwann mal selber ausgedacht und ich beende sehr häufig meine persönliche Gebetszeit, wenn ich bei mir in meinem Kammerl bin, mit diesem Gebet. Und das Ziel, das ich heute verfolge, wenn du diese Predigt bis zum Ende hörst, ist, dass auch du ein personalisiertes Gebet heute erlernst, das vor allem einen einzigen Punkt hat, nämlich die Bitte an Gott um den Heiligen Geist, um heiliger zu leben. Darum geht es mir. Also wenn ich das Ziel heute erreicht habe, dann bin ich total zufrieden. Ich möchte, dass jeder Einzelne von euch, der heute zuhört, auch online zuhört, ein personalisiertes Gebet lernt mit der Bitte an Gott um den Heiligen Geist, insbesondere in den Bereichen, wo wir Charakterschwächen haben und dass er uns hilft, diese dann zu überwinden durch das Gebet. Darum geht's. Deswegen möchte ich dich direkt einmal fragen, welche Rolle spielt denn eigentlich das Gebet in deinem Leben? Was für eine Rolle spielt Gebet in deinem Alltag? Oder hast du schon mal tatsächlich so ein Gebet gesprochen? Gott, bitte hilf mir, dass ich diese oder jene Sache überwinden kann. Ich möchte mich verändern. Ich glaube, dass wenn ich jetzt vielleicht jemanden hier auf die Bühne holen würde und euch jetzt ein Mikrofon unter die Nase halt und euch erzähl mal aus deinem Gebetsleben, ich glaube, dass viele von euch wahrscheinlich sagen würden, dass ihr eine extrem positive Erfahrung gemacht habt im Gebet. Also ich glaube, einige würden vielleicht sagen, ich habe Gänsehaut erlebt beim Gebet, ich habe eine Freude erlebt auf eine Art und Weise, die ich vielleicht so noch nie erlebt habe. Oder jemand anderes wird vielleicht berichten, ich habe eine Situation gehabt in meinem Leben, wo es mir so schlecht ging, alles ist irgendwie durcheinander. Aber als ich gebetet habe, ist ein Frieden in mein Herz gekommen, der irgendwie so nicht zu erklären ist. Ich glaube, viele von euch würden da wahrscheinlich zustimmen und sagen, ich habe so eine Erfahrung gemacht, wo ich irgendwie Gott erlebt habe, so den Heiligen Geist erlebt habe, im Zusammenhang mit Gebet. Und auch ich habe oft diese Erfahrungen gemacht und ich wünsche es jedem Einzelnen von euch, ich träume davon, dass wir alle diese positiven Auswirkungen vom Gebet und vom Heiligen Geist in unserem Leben haben. Und es ist sehr spannend, dass diese Erfahrung sich auch deckt mit Schriften, die 2000 Jahre alt sind. Also wir machen heute die Erfahrung, wenn wir beten, ja, dass es Frieden gibt in unser Herz oder eine Ruhe oder eine Freude oder eine Kraft. Und jetzt gibt es Leute vor 2000 Jahren, nämlich zum Beispiel die Autoren vom Neuen Testament, die haben genau dieselbe Erfahrung gemacht wie wir. Und es deckt sich so klar. Zum Beispiel, ich möchte euch jetzt so mal ein bisschen so einen Überblick geben, also ich gehe jetzt durch ganz, ganz viele Bibelstellen durch, ohne jetzt genauer auf den Kontext einzugehen. Nur, dass ihr mal so den Zusammenhang versteht zwischen dem Heiligen Geist und was der für positive Sachen in unserem Leben bewirken möchte und unserem Gebet. Zum Beispiel sagt der Apostel Paulus an einer Stelle, also jetzt nur ein Beispiel, ich bete, dass der Gott der Hoffnung euch erfülle mit Freude, mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also man sieht schon direkt, also anscheinend gibt es durch die Kraft des Heiligen Geistes Auswirkungen, die der Paulus in seinem stillen Kämmerlein reinbeten kann in das Leben von anderen. Und er sagt, alle Freude, Frieden im Glauben und überfließende Hoffnung. Also das sind Sachen, die ich haben möchte. Wie viel Freude willst du haben? Ja, ich will alle Freude haben. Das ist ja so ein guter Weg eigentlich. Eine andere Stelle im Neuen Testament hat zum Beispiel einer der Brüder von Jesus geschrieben. Der hieß Judas und den Brief, den er geschrieben hat, den haben wir auch im Neuen Testament erhalten. Der sagt zum Beispiel zu diesem Thema, bleibt im Gebet und lasst euch darin vom Heiligen Geist leiten. Also auch hier ist wieder Gebet. Und es gibt anscheinend eine Form des Gebets, wo man sich von dem Heiligen Geist leiten lässt. Also auch hier ist wieder eine Verbindung, ihr seht es schon. Ich gehe wieder zurück zu Paulus, aber in einem anderen Brief, da sagt er, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Okay, also jetzt kommt auf einmal wieder die Kraft vom Heiligen Geist und eigentlich soll man immer beten und schon wieder so ein Zusammenhang. Eine nächste Stelle ist zum Beispiel aus einem der Evangelien, aus dem Evangelium von Lukas, und da ist uns über Jesus berichtet und seine Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Da steht zum Beispiel, dass Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt wurde. Das ist ja spannend. Also da kommen seine Schüler zu Jesus, die berichten ihm, was sie erfahren haben, und er kommt eine Freude in sein Herz. Und wenn du den Text dann weiterliest, dann merkst du, und er dankt Gott und er betet. Das ist der Kontext dann von dem Lukas-Evangelium in dieser Stelle. Aber, was auch sehr interessant ist, es gibt all diese positiven Auswirkungen von dem Gebet und dem Heiligen Geist. Also wir haben jetzt gehört Freude oder Frieden oder überströmende Hoffnung oder Kraft und dergleichen. Aber es gibt auch im Neuen Testament, wenn du so die Bibel studierst auf dieses Thema hin, Gebet und Gottes Geist, Situationen, wo wir ein Hindernis sind für diese positiven Auswirkungen. Und eine dieser Stellen ist zum Beispiel in der Geschichte der Apostel berichtet. Das ist ein Prediger, der hieß Stephanus, und der sagt einmal an einer Stelle, ihr seid starkköpfig, im Herzen seid ihr wie Menschen, die Gott nicht kennen und taub für die Wahrheit. Und dann kommt der Satz, könnt ihr nicht endlich aufhören, euch dem Heiligen Geist zu widersetzen? Das ist auch sehr interessant. Also diese Leute, zu denen der Stephanus da geredet hat, also ein paar Verse weiter ist er dann auch getötet worden, weil das sind ja sehr scharfe Worte, der ist dann wirklich gesteinigt worden. Und da hören wir das erste Mal so ein bisschen, aha, also es offensichtlich will der Heilige Geist mich leiten, er will positive Auswirkungen in mein Leben bringen, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass ich mich dem Heiligen Geist widersetzen kann. In anderen Stellen, da wird es dann so genannt, zum Beispiel, dass man den Heiligen Geist traurig machen kann oder man betrübt den Heiligen Geist oder dämpft ihn oder löscht ihn. Also verschiedene Worte, die auch im Neuen Testament verwendet werden, um diese Realität zu beschreiben, hey, Gott möchte eigentlich etwas bewirken in uns, aber wir haben irgendwo auch eine Verantwortung oder eine Möglichkeit, dem Raum zu geben, dass es passiert, oder auch das zu blockieren. Und heute möchte ich mit euch die zentrale Textstelle im Neuen Testament anschauen, also zumindest meiner Meinung nach die zentrale Textstelle, wo es um dieses Thema der Sünden und wie wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes diese überwinden können, die möchte ich mit euch anschauen. Das ist so eine der ausführlichsten Stellen und die hat der Apostel Paulus geschrieben. Und mein Plan ist folgender, ich möchte euch diese Stelle jetzt am Stück einmal vorlesen und danach sprechen wir darüber, was war das für die Leute, die vor 2000 Jahren diesen Brief gelesen haben von dem Apostel Paulus, was haben die darunter verstanden? Und dann möchte ich aber an den Punkt nochmal ins Hier und Jetzt, also ganz konkret zu euer Gebetsleben ziehen, wie ich ja schon ein bisschen angekündigt habe, gespoilert habe. Ich möchte, dass ihr dann ein personalisiertes Gebet auf Grundlage von diesem Text macht. Dieser Text befindet sich in dem Brief von Paulus an die Kirchengemeinde in Galatien, Kapitel 5, Vers 16 bis Vers 25. Da sagt der Paulus Folgendes. Lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Und diese beiden Kräfte liegen in einem ständigen Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Doppelpunkt. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er eine ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und die Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Und wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollen wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Bis man zum Kapitel 5 kommt, vom Brief von Paulus, hat er ja schon einen gewissen Vorlauf geleistet. Also da geht es in dem Brief von Paulus an die Galater im Grunde, wenn ich es jetzt ganz, ganz einfach runterbreche, um ein einziges Thema, das er von unterschiedlichsten und vielfältigsten Facetten betrachtet, also bis er zu diesem Text dann kommt, nämlich die Frage für die Leute vor 2000 Jahren war, muss ich erst Jude werden, damit ich ein Christ werden kann? Also zum Beispiel für die Männer, die haben sich dann wirklich gefragt, muss ich mich zum Beispiel beschneiden lassen, um Jesus nachzufolgen? Oder muss ich jetzt zum Beispiel das Alte Testament aufschlagen, also die Bibel, das Gesetz von Mose durchlesen und muss ich mich an diese Gebote halten? Und der Paulus sagt, nein, das ist nicht der Fall. Also du musst nicht irgendwie erst jüdisch werden, um ein Christ zu werden. Und das hat natürlich dann für die Leute, also ich bin jetzt noch bei der Auslegung, vor 2000 Jahren, für diese Leute, die haben sich dann die Frage gestellt, ja, wenn das nicht der Fall ist, dass ich das Gesetz von Mose befolgen muss und diese ganzen Regeln, was ist dann die Richtschnur für mich? Das war für sie die Frage. Genau, und man sieht auch diese Textstelle, dass es in dieser Textstelle schon durchkommt, dieser Gedanke vom Gesetz. Wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Oder später, wenn er dann diese Früchte auflistet, diese positiven Tugenden, sagt er, Sanftmut, Selbstbeherrschung, und nichts davon steht gegen dem Gesetz. Also da blitzt auch schon in diesem Text, im Kapitel 5, so ein bisschen dieses Thema durch. Okay, es geht nicht darum, das Gesetz von Mose zu befolgen. Und so haben sich die Leute dann die Frage gestellt, wenn die Richtschnur jetzt nicht das Gesetz von Mose ist, was ist dann die Richtschnur? Vielleicht, das ist ein bisschen eine unverständliche Frage für uns, weil wir sie uns heute jetzt wahrscheinlich so nicht stellen. Also keiner von euch wird wahrscheinlich auf die Idee kommen, sich beschneiden zu lassen oder so, wenn er an Jesus glaubt. Aber das war die Frage, die sie sich damals gestellt haben. Vielleicht ist für uns heute die aktuellere Frage die Frage der Gefühle. Oft denken wir ja, das, was wir fühlen, ist der Weg, den wir gehen sollen. Zum Beispiel, ich liebe einfach meine Partnerin nicht mehr und deswegen möchte ich mich scheiden lassen und eine andere Partnerin haben. Aber es fühlt sich richtig an. Ich denke, die meisten würden zustimmen, dass zum Beispiel eine Affäre, sie kann sich vielleicht gut anfühlen, aber es ist trotzdem nicht richtig. unsere Gefühle sind keine solide Grundlage, um moralische Entscheidungen zu treffen. Also versteht mich jetzt nicht falsch, Gefühle sind wichtig und ich bin ein Fan von Gefühlen, aber sie sind nicht die Basis, aufgrund derer ich Entscheidungen treffe. Und da müssen wir uns wir jetzt heute vielleicht die Frage stellen, okay, wenn nicht Gefühle unsere Richtschnur sind, was ist dann die Richtschnur, um zu bewerten, was der richtige und der falsche Weg ist? Und glücklicherweise hat der Apostel Paulus diese Frage aufgegriffen, für die Leute damals und auch für uns heute. Und ich möchte mit euch jetzt kurz diese Liste, die ihr gehört habt, miteinander durchgehen und kurz erklären und anschneiden, was es bedeutet. Und es kann sein, dass man sich jetzt ganz persönlich angesprochen fühlt und es auch vielleicht unangenehm ist. Und es muss auch so sein, weil sonst könnten wir uns ja gar nicht verbessern und verändern, wenn wir nicht uns eingestehen, dass wir auch Fehler machen. Und eins vorneweg, bevor ich jetzt auf diese ganzen Sündenlisten eingehe, ich habe selber alle diese Sünden, die da aufgelistet sind, schon begangen und bis auf zwei vielleicht, also ich habe jetzt noch nie irgendwie was Okkultes, also Zauberei oder Götzen, ich habe jetzt mir noch nie eine Holzfigur gemacht, wo ich die Holzfigur dann angebetet habe oder so, die zwei habe ich jetzt vielleicht nicht begangen, aber alle anderen bin ich drinnen und das nur als vorneweg, also wir sind da alle auf dem Weg, aber es geht darum, dass wir durch den Heiligen Geist überwinden. Also, was ist jetzt der Weg to go? Paulus fängt an mit den Worten Unzucht und unreine Gedanken. Das ist vor allem der Bereich der Sexualethik. Und das ist extrem gesellschaftlich relevant für uns, wenn ich jetzt mal so über die Gesellschaft nachdenke. Ich denke, es durchdringt echt ja, jeden Bereich der Gesellschaft, also diese, ich kann kaum eine Werbung schauen, wo jetzt nicht irgendwie so eine lüsterne Anspielung drin ist oder irgendwas. Ich sage, okay, komisch. Also diese sexualethische Komponente ist hier angesprochen. Und ich möchte zwei Punkte nennen dabei, weil dieses Begriff Unzucht, das kennen wir ja eigentlich gar nicht. Das ist ja was, das verwenden wir gar nicht in unserem Sprachgebrauch. Das ist mehr wie so eine Art Überbegriff für alle möglichen sexuellen Entgleisungen. Und ein Punkt, der auch für uns ganz, ganz wichtig ist in meinen Augen, ist Pornografie. Das ist was, was oft, also gar nicht thematisiert wird, weil es auch irgendwo ein bisschen mit Scham behaftet ist. Und wenn man dann erwischt werden würde, ist es eher so was, was man verbergen will. Und das kann wirklich ein Hindernis sein, dass du den Heiligen Geist erlebst. Und ich glaube, dass viele von euch berichten können, dass ihr genau das Gebet habt, Gott, hilf mir bitte, davon frei zu werden und hast eine Veränderung erlebt. Ein zweiter Punkt, der in diese sexualethische Fragestellung mit reinkommt, ist insbesondere die Exklusivität der Ehe. Also heute glauben viele gar nicht mehr, dass die Ehe ein exklusiver Rahmen ist für Sexualität, ein wundervoller, heiliger Rahmen, ein sicherer Rahmen, wo auch Kinder aufwachsen können, sondern wir ziehen am liebsten die Freude der Sexualität schon vor dem Eheversprechen, vor dem Schließen von einem Bund. Und auch das ist zum Beispiel ein Aspekt, der dir den Heiligen Geist blockieren kann. Das ist so viel mal zum Sexualethischen. Dann gibt es einen anderen Bereich, zum Beispiel, da kann ich mich sehr, sehr stark identifizieren, dieser Punkt der Freizeit, also Vergnügungssucht, nennt Paulus. Bei mir prägt sich das zum Beispiel so aus, ich liebe es extrem, Filme anzuschauen, aber irgendwann gibt es den Punkt, wo ich merke, ja okay, es war vielleicht schon ein schöner Film und hat vielleicht sogar eine gute Message gehabt, aber wo dann der Punkt zu weit geht, wo ich dann zu viel Zeit vergeude mit Entertainment. Oder vielleicht kennst du das, wenn du am Handy scrollst, auf Insta die Reels durchschaust und dann vergeht eine halbe Stunde, dann vergeht eine Stunde und irgendwann ist dein Gehirn sogar matsch, weil du auf TikTok so viele Reels geschaut hast. Und das ist dann dieser Aspekt vom Entertainment, von Vergnügungssucht, wo du wahrscheinlich, also ich habe auch nichts gegen Vergnügung oder so, sondern es geht dann um diesen Schritt, der wo zu weit geht und das weißt du dann auch ganz genau. Der nächste Bereich ist mehr so ein bisschen ein religiöser Bereich, das ist dann Götzendienst und Zauberei, also das habe ich schon ein bisschen anklingen lassen, das ist so praktisch jetzt nicht den Hasen aus dem Hut ziehen oder der Mann mit der schwarzen Maske, der Frau auseinanderschneidet und die dann praktisch auseinandertut und dann wieder zusammen und dann ist es der Trick. Das ist nicht Zauberei, also da müssen wir ein bisschen also, mal den Ball flach halten, sondern das ist eher so was Okkultes, wenn ich jetzt anfangen würde, zum Beispiel mit verstorbenen Verwandten zu reden oder so. Das ist dann eher damit gemeint, der Wahrsagerei, sowas in diese Richtung. Das, so, der religiöse Bereich. Und dann gibt es den nächsten Bereich, da kann sich also absolut jeder wahrscheinlich sehen, vor allem Beziehungen zwischenmenschliche, er nennt so viele Punkte dazu, Feindschaft und Streit und Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz. Das ist, wenn ich auf Kosten von jemand anderen einfach meinen Willen durchsetze. Also ich bin selbst, ich schaue auf mich, aber es ist mir egal, wie es meinen Mitmenschen geht dabei. Zwietracht und selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, das ist auch ganz wichtig für uns als Kirchengemeinde, dass wir nicht uns selbstgerecht abgrenzen gegen andere Gruppen, das ist dann vielleicht schon fast wie so ein sektiererisches Merkmal, sondern nur bei uns wirkt wirklich Gott, aber nirgendwo anders oder so. Das ist dann auch Neid zum Beispiel, das ist dann, ich gönne es einem anderen einfach nicht, dass es ihm gut geht, dass er was Schönes erlebt hat. Das ist so, all das findest du in deiner Ehe, findest du in deinen Freundschaften, findest du in deiner Beziehung zu deinen Kindern, findest du in der Beziehung zu deinen Eltern, findest du in der Beziehung zu deinen Freunden. Da hat, also jeder von uns sieht sich da bestimmt. Und gerade wenn du merkst, war bei uns in der Family, es geht immer drunter und drüber, das kann auch vielleicht, hey, der Punkt sein, wo du merkst, da möchte ich jetzt den Heiligen Geist neu erleben und ich möchte, dass der Heilige Geist da in diese Situation reinkommt und mir Freude schenkt und Frieden schenkt in dieser Familie, mir meine neue Liebe zueinander schenkt. Der letzte Punkt, den der Paulus nennt in diesem, also Liste von Bereichen, ist dann Trunkenheit und ausschweifender Lebenswandel. Das ist also der Gedanke, und da muss man auch ganz ehrlich sein, die bayerische Trinkkultur ist sowieso ein bisschen verquarkst bei uns, aber es geht nicht darum, dass man kein Bier trinken darf oder dass man keinen Wein trinken darf oder so ein Quatsch, sondern es ist dann, wenn du dich betrinkst, wenn du so viel trinkst, dass sich dann deine Persönlichkeit verändert oder dieses ausschweifende Lebenswandel, das ist was, wo, wenn du so viel zum Beispiel einfach isst, dass du bist eigentlich schon satt und dann geht's nur mal und ich nehme mich da überhaupt nicht raus, das ist auch so was, wo ich ein bisschen zu kämpfen habe damit, aber dass man da diesen Schritt so weit geht, das ist so, hey, vielleicht ist das der Punkt, wo der Heilige Geist gerade zu dir spricht. Und der Paulus sagt dann, und dergleichen mehr. Also das ist jetzt nicht eine ausgiebige Liste oder so, sondern meistens wissen wir es eigentlich schon, was richtig und was falsch wäre. Wir haben ja auch sowas wie ein Gewissen. Und er fasst es deswegen mit folgenden Worten, also er summiert das Ganze auf und sagt, wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollen wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm beherrschen lassen. Wenn wir durch den Heiligen Geist leben, dann sollen wir alle Bereiche unseres Lebens von ihm beherrschen lassen. Also sowohl unsere Sexualethik, unsere Finanzen, unsere Familie, unsere Arbeitsmoral, wie wir mit der Ehe miteinander umgehen, so jeden Bereich in deinem Leben, wo du denkst, zum Beispiel wie du Sport machst oder wie du mit deinen Freunden Zeit verbringst, womit du deine Zeit verbringst, welche Filme du dir anschaust, so jeden Bereich in deinem Leben, das möchte der Heilige Geist durchdringen. Und jetzt möchte ich den Punkt machen, der Anwendung zum unserem personalisierten Gebet. Am Anfang habe ich gebetet, Vater, bitte hilf mir durch den Heiligen Geist, ein Mann zu sein mit einem reinen Herzen und einem guten Gewissen. So einfach kann das Gebet ausschauen. Vater, bitte hilf mir durch den Heiligen Geist, heilig zu leben. Die Hausaufgabe für dich, für dein personalisiertes Gebet, das dir hilft, auch da den Durchbruch zu haben und den Heiligen Geist zu erleben und all diese positiven Eigenschaften, die er reinbringen möchte, ist, dass du diese Stelle im Brief an die Galater, also es ist ganz easy, du schlägst einfach, falls du also eine Bibel zu Hause hast, du gehst ins Inhaltsverzeichnis, da die ersten zwei Seiten und dann suchst du den Brief vom Apostel Paulus an die Galater, okay, ja, Seite 1700 irgendwas und dann schlägst du die auf und gehst zum Kapitel 5, ab Vers 16. Und dann liest du mal diese Liste durch oder vielleicht betest du auch diese Liste und merkst die Top 3, wo du angesprochen bist, wo du merkst, da möchtest du gerne einen Durchbruch haben, da möchtest du Veränderung haben, die nehmen dein Gebet mit rein und dann formulier das einfach so. Wenn zum Beispiel der Neid bei dir das Thema ist, und gerade Gott so spät, boah, ich bin echt oft, ich kann es anderen gar nicht gönnen, dann wäre dein Gebet, zum Beispiel dein personalisiertes Gebet, würde dann so ausschauen. Vater, bitte hilf mir durch den Heiligen Geist, meinen Mitmenschen das Beste zu wünschen. Also nicht mehr neidisch, sondern hilf mir das Beste zu wünschen. Oder das Gebet wäre, wenn du zum Beispiel eine Zwietracht hast, wenn du immer wieder in deiner Familie Streit hast, wäre dein Gebet, Vater, bitte hilf mir durch den Heiligen Geist, eine innige Liebe und eine Einheit in meiner Familie zu erleben. Mach das zu deiner Gebetsroutine. Und ich bete dann immer und sende mich dann so in diese Welt. Dann kannst du beten, sende mich dann so verändert in diese Familiensituation. Sende mich so in diese Arbeitssituation. Sende mich in diese Welt hinein. Das wünsche ich euch, dass ihr dieses Gebet für euch lernt zu beten. Auch vor allem sensibel seid auf den Heiligen Geist. Und ich bin mir sicher, dass dann der Heilige Geist diese ganzen positiven Auswirkungen, die wir ja unglaublich uns wünschen, diese Hoffnung und Freude und Liebe und Kraft, dass wir die dann erleben werden. Und ich denke auch, wenn wir als christliches Zentrum in Amberg diese Früchte erleben, dann sind wir so attraktiv. Dann sind wir so attraktiv. Es ist so begehrlich, mit Leuten zusammen zu sein, die freundschaftlich sind, wo nie ein Streit da ist, wo einfach ja, wo Leute, die einfach heilig leben durch den Heiligen Geist. Es ist sehr angenehm, mit solchen Leuten Zeit zu verbringen. Und deswegen mach das zu deinem Gebet. Und ein letztes Wort möchte ich sagen zu allen. Die sagen ja, Elias, ich bin ja schon seit 25 Jahren im Gebet und da brauchst du mir jetzt nichts erzählen, das habe ich ja schon 10.000 Mal gebetet. Dann möchte ich dich bitten, wenn das du bist, dann bete bitte für mich, dass ich heilig leben kann. Und dann bete bitte für uns als Kirchengemeinde, dass wir heiliger leben können durch den Heiligen Geist. Dann bete, dass der Heilige Geist ausgegossen wird auf uns und dass wir ihn erleben auf eine so wundervolle Art und Weise und den Heiligen Geist erleben im Lobpreis. Es geht also darum, dass wir durch den Heiligen Geist, durch die Bitte an Gott um den Heiligen Geist ein heiliges Leben führen können. Er wird unser Leben unglaublich bereichern, wenn wir ihm auch nicht widerstehen. Ihr dürft gerne aufstehen zum letzten Lied.